Wer redet, ist nicht tot.
Freude schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Vrindt und Deutschlandfunk Nova. Und aus Köln zugeschaltet ist Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Ganz beschwingt im Gruß.
Ergreift dich dieses Stück auch? Es ist die Hymne der Europäischen Union.
Also das ergreift mich unbedingt.
Ich höre ja immer, wenn ich kann, im Deutschlandfunk, das war der Tag. Das ist die Sendung, die ab 23 Uhr läuft. Und am Ende läuft halt immer die Deutschlandhymne, also das Lied der Deutschen, ja. Was ich überhaupt nicht mag. Also ich weiß, es ist irgendwie nicht meine Musik. Und danach die Europahymne und dann bin ich immer sehr ergriffen, was ich wirklich ganz witzig finde.
Ja, also es ist tatsächlich eine Musik, die in meinen Worten Weltmusik ist. Das, ich weiß, dass das anders benutzt wird heute, der Begriff. Aber für mich ist das Weltmusik, weil du eben die im vierten Satz, den kannst du in irgendeinem chinesischen Dorf vorspielen. Mhm. Die Leute werden nach ganz kurzer Zeit mitsingen können oder mitsummen können. Und sie werden alle sagen, dass das eine schöne Melodie ist. Und das, finde ich, ist wirklich derartig selten. Da gibt es vielleicht eine Handvoll von Musikstücken, die auf der ganzen Welt so funktionieren und nicht nur hier oder nur in Japan oder sonst irgendwo. Und deswegen finde ich diese Musik wirklich nicht nur für die europäische Hymne gut ausgewählt, sondern tatsächlich eine sensationelle Komposition, muss ich einfach so sagen.
Thema heute, die 9. Sinfonie des Ludwig van Beethoven.
Genau, und da fragt man sich jetzt natürlich, warum?
Warum? Wer war das? Warum, stimmt es eigentlich, dass Beethoven so taub war, dass er sein Leben lang gedacht hat, er würde malen?
Ja, so ähnlich kann man das sagen. Also der Grund ist, es wurde uraufgeführt 1824, also vor 195 Jahren. Und da wir immer so runde Daten suchen, haben wir gedacht, jetzt machen wir mal so etwas und versuchen mal hohe Kultur in die History zu bringen. Und das versuche ich jetzt hier auch, weil dieses Stück eben tatsächlich so außergewöhnlich ist, dass wir dachten, das hat einen Platz bei uns wirklich allemal verdient. Und deswegen beschäftigen wir uns mit der Musik, aber natürlich vor allem auch mit dem Komponisten, also mit Ludwig van Beethoven. Und wenn du Ludwig van Beethovens Biografie liest, dann siehst du, er ist geboren, vermutlich jedenfalls, irgendwann 1770. Was wir genau wissen, ist sein Taufdatum. Das war kurz vor Weihnachten 1770.
War vermutlich damals auch das wichtigere Datum, oder?
Ja, also wir wissen ungefähr sozusagen, dann wissen wir auch so ungefähr, wie alt er geworden ist. Also das ist, muss man ja immer dann entsprechend dazu sagen. Und in seiner Geburtsurkunde steht Bonn-Kurköln.
Kurköln?
Da habe ich mir gedacht, was um Gottes Willen hat er jetzt mit Köln zu tun? Und es war gar nicht so einfach, einen Link zu kriegen zwischen Ludwig van Beethoven, dem großen Bonner Sohn, und der Schlacht bei Worringen von 1288. Und jetzt kommst du. Ja, das sind immerhin mehr als 500 Jahre dazwischen. Und ich habe dann gesagt, ja, um zu erklären, warum es eben Kurköln ist, muss man bis zur Schlacht von Worringen zurückgehen. Die war 1288, wie ich eben schon gesagt habe. Damals kämpfte unter anderem ein Kölner Erzbischof im sogenannten Limburger Erbfolgestreit. Ganz bedeutende Stadt, Limburg. Und der Streit dauerte 6-7 Jahre. Danach wurde also alles geklärt. Und
reden wir eigentlich über das Worringen, das heute ein dämlicher Stadtteil von Köln ist, in dem man eigentlich gar nicht wohnen will?
Schlacht bei Worringen, nee, vorsichtig. Also wir haben viele Worringer.
Das ist außerhalb vom Militärring, da will man nicht wohnen.
Ja gut, also das ist jetzt für Insider in Köln, die verstehen das, die anderen nicht, mögen es uns verzeihen. Also 6 Jahre, 7 Jahre nachdem es begonnen hat, war der Krieg zu Ende und das Ergebnis war, dass der deutsche Nordwesten geopolitisch neu strukturiert wurde und in diesem Veränderungsprozess bekam der damalige Kölner Erzbischof die kleinen Städtchen Brühl, Poppelsdorf und eben ein Teil von Bonn. So, Poppelsdorf ist heute ein Stadtteil von Bonn. Brühl ist genau zwischen Köln und Bonn. Ja. Und in diesen drei Stationen sozusagen richtete sich der Erzbischof von Köln, neben natürlich Köln selber, seinen Wohnsitz ein.
Und was ich deswegen, da so faszinierend finde an diesen Geschichten. Das ist heutzutage, fährst du mit einem guten Fahrrad, fährst du von Köln über Brühl nach Bonn, fährst vorher noch kurz in Wochingen vorbei, fährst halt
dann
mit einem
wieder zurück,
Fahrrad,
ist kein Problem.
Genau, 2 Stunden hin, 2 Stunden zurück.
Ja.
So mit dem Auto bist du, wenn die Straßen frei sind, in 1 Stunde hin, 1 Stunde zurück. Damals waren das aber noch richtige Distanzen.
Ja, natürlich.
Und ich finde das immer so faszinierend, sich das vorzustellen, wie viel kleiner die Welt geworden ist und sich auch vorzustellen, was mag so ein Kurfürst von Köln wohl sagen, wenn du ihn heute in der Welt absetzt?
Ja, nix.
Genau.
Boah. Deswegen würde ich mich auch nicht einfrieren lassen, um in 300 Jahren wieder aufzuwachen, weil da würde ich nämlich so bekloppt aus der Wäsche gucken, wie der Kurfürst von Köln, der 1288 in Worringen gewonnen hat. Also machen wir es jetzt nicht zu läppsch. Jedenfalls, der Kölner Erzbischof hatte dann eben einen Wohnsitz in Bonn und damit wurde Bonn zur Kur Köln gerechnet. Also er war ein Kurkölner in Bonn und deswegen steht in Ludwig van Beethovens Taufurkunde, dass er eben in Bonn-Kur-Köln geboren wurde. Und kurz nachdem er 1770 getauft wurde jedenfalls, änderte sich dieser Zustand. Es war Schluss mit Kur-Köln, weil nämlich 1794, da war er 24, die französischen Truppen der französischen Revolution das linke Rheinufer besetzt haben. Und damit war Köln und Bonn zum Teil jedenfalls französisch und damit war diese alte Struktur eh zerschlagen. Insofern also spielte das dann keine Rolle mehr. Aber die Tatsache, dass Kurköln durch die französische Revolution sozusagen abgelöst wurde, spielt natürlich für das Leben von Ludwig van Beethoven eine große Rolle. Er ist tatsächlich von der französischen Revolution groß beeinflusst. Also er ist ein glühender Anhänger, jedenfalls in der Anfangsphase, wie so viele Menschen in Deutschland eben dieser Revolution. Er ist ein jemand, der also die, wie soll ich sagen, über den Rhein rüber guckt und die ersten paar Jahre der Revolution mit Begeisterung sich anschaut.
Das will ich auch.
Ja, das will ich auch. Und er ist begeistert einfach davon, dass sich etwas Neues Bahn bricht. Und man kann das jetzt ein bisschen, ich sag mal, übertrieben herleiten und kann sagen, ja, diese französische Revolution, also eine Revolution, spielte im Leben des Revolutionärs Beethoven eine extrem große Rolle. Denn musikalisch war Beethoven ein Revolutionär. Und ich habe das eben nochmal nachgeguckt, die dritte Sinfonie von ihm heißt Eroica und eigentlich gab es da einen Zusatz Intitulata Bonaparte, soll er da erst drunter geschrieben haben, also geschrieben auf Bonaparte oder für Bonaparte und er hat sich dann aber so darüber geärgert, dass 1804 Napoleon sich selbst zum Kaiser gekrönt hat in Notre Dame, dass er diesen Untertitel sozusagen wieder weggenommen hat und sich dann ein bisschen auch von ihm, wie soll ich sagen, abgewandt hat, also von den revolutionären Dingen, die dann ja auch sehr kriegerisch wurden, aber Tatsache ist eben, dass im Prinzip der Musikrevolutionär Beethoven zur Zeit der französischen Revolution und der amerikanischen Revolution gewirkt hat, zu der Zeit eben auch seine großen Sinfonien geschrieben hat und die Musik, die man bis dahin kannte, völlig neu sortiert hat. Also andere Rhythmen, andere Akkorde, andere Harmonien, andere Tempi hineingesetzt hat. Und man kann das wirklich hören, wenn du also, ich sag mal, dir zum Vergleich dazu Bach anhörst, der auch sehr berühmt und sehr wichtig war, oder andere Musiken, dann sieht man, dass Beethoven tatsächlich etwas anderes gemacht hat. Unter anderem, und das ist etwas, was dann hinterher oftmals kopiert wurde, nie erreicht, nämlich einen Chor. Und Einzelsänger in eine Sinfonie einzubauen. Das hat es vorher nie gegeben. Das ist das erste Mal, dass in einer Sinfonie ein großer Chor dabei steht. Und als das Teil aufgeführt wurde, die Beethovens Neunte, da saßen die Menschen im Publikum und es spielte ein Orchester, wie alles wunderbar, bis zum dritten, Anfang vierten Satz und die wundern sich alle, was um Himmels Willen macht dieser Chor da eigentlich? Ja, ich war neulich in einem Bruckner-Konzert und da saß ein riesiges Orchester und das spielte wunderbare Musik und ganz in der Ecke saßen 4, die hätten auch Hallenheimer spielen können, ja, oder Schach oder sowas, die hatten nichts zu tun. Der eine saß vor einer riesigen Trommel, der zweite hatte 2 Trommeln vor sich, der dritte und der vierte hatte jeweils eine Triangel vor sich. So, und er spielte und nach einer Stunde, ja, passierte, nach einer Stunde standen diese beiden Triangelmöpse auf Und die machen tatsächlich pling, pling, pling. Und dann setzen sie sich wieder hin und das war's.
So nach Hause gehen können.
Ja, genau. Und der Trommelspieler haute einmal allerdings dann wirklich unglaublich auf die Trommel und hat also Mordskrach gemacht und das war's dann aber auch. So. Und so ähnlich muss es den Leuten gegangen sein, die also 1824 sich die Premiere angeguckt haben und oder angehört haben und dann auf einmal schallert dieser Chor los, diesen unfassbaren Text von Schiller eben Ode an die Freude und diese wirklich wunderbare Musik und damit entschädigt Beethoven natürlich alles unbewusst sozusagen seine Hörer, die er vorher tatsächlich sehr genervt hat. Also Richard Wagner hat diese Neunte total zerrissen, hat gesagt, es sei ein einziger Schrotthaufen diese Musik.
Beethoven Jude?
Nein, okay. Könnte man alles überhaupt nicht ertragen und viele andere haben das auch so gemacht und haben auch zerrissen in den Rezensionen, also in den Beschreibungen, Besprechungen in den Zeitungen später, dass das also eine Qual für die Ohren gewesen sei und dass man so auf gar keinen Fall, ich sag mal, Musik machen könnte. Und daran kann man eben schon sehen, dass Beethoven tatsächlich wirklich etwas Neues gemacht hat und damit etwas geschaffen hat, was tatsächlich jetzt fast 200 Jahre alt ist und immer noch andauernd neu gepresst wird auf irgendwelche CDs. Du kannst es downloaden ohne Ende. Es ist ein Musikträger erster Güte. Es ist mittlerweile Weltkulturerbe, diese Musik und eben auch Europahymne. Und was ich total faszinierend an dem ganzen Ding finde, ist, dass das eine Musik ist, die du auf der ganzen Welt spielen kannst und jeder wird sofort sagen, das ist aber toll.
Ja.
So, jetzt habe ich dann immer überlegt, gibt es heute sowas auch? Also ich bin gerade großer Fan von Bohemian Rhapsody in dem Film und natürlich auch der Musik. Aber Beatles zum Beispiel, Rolling Stones, also die Klassiker, Angie oder was weiß ich, Imagine, was es so an tollen Songs gibt, die eben in unserer Zeit entstanden sind. Glaubt man wirklich oder könnte es sein, dass man die in 200 Jahren auch noch spielt und alle sagen, wow, das ist aber toll? Kann man schon so sagen. Vielleicht, wir werden es nicht erleben, aber vielleicht ist es so.
In 200 Jahren wird irgendwo im Internet auch noch diese Sendung rumfliegen. Vielleicht hört es irgendjemand noch an und kann sich dann überlegen, ob die Beatles oder die Stones noch eine
Also, Größe wenn es jemand hört, im Jahr 2150, überlegt euch mal, ob nicht die Beatles, die haben ungefähr in den 60ern Jahren des 20. Jahrhunderts, also vor euch ungefähr 200 Jahre gelebt, ob ihr das nicht doch nochmal euch ausgrabt und guckt, ob man das heute noch spielen kann im Jahr 2150.
Der Unterschied ist natürlich, dass wir es bei Beethoven mit einer Instrumentalvariante zu tun haben und Beatles und Stones auch immer Text dabei ist, da ist immer Songwriting dabei und ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich nur im zeitgeschichtlichen Kontext funktioniert, also dass du es nicht einfach spielen kannst. Das Tolle an der Europahymne oder das Tolle an der Neunten ist ja, du kannst es einfach spielen und es ist toll.
Ja.
Die Beatles musst du aber auch verstehen, um sie toll zu finden. Und ich glaube, dann 200 Jahre, nachdem sie das geschrieben haben, ist das Lebensgefühl ein so anderes, hoffe ich zumindest, dass es vielleicht als Werk nicht mehr funktioniert.
Ja, aber vielleicht funktioniert es ja einfach als
so einzelne Gitarrenriffs vielleicht.
Genau. Also irgendwie sowas oder eben egal, vielleicht ist die Rezeption ja auch eine völlig andere. Also wenn wir zwei dann auf Wolke 7 irgendwo im Himmel rumschweben und das hier runtergucken können, wenn das so stimmt, dann können wir das ja mitkriegen. Ansonsten müssen wir es einfach unseren Nachkommen überlassen. Was ich eigentlich noch zu Herrn von Beethoven sagen wollte, van Beethoven, er ist nicht einfach nur so vom Himmel gefallen. Also das, was, warum er so virtuos und so großartig war, hatte natürlich auch eine lange Leidenszeit voraus. Also das muss man einfach mal sagen, dass man selbst bei größtem Talent natürlich unglaublich viel üben muss. Und das hat seine Familie mit ihm ziemlich drastisch gemacht. Also er ist in eine musikalische Familie hineingeboren worden. Sein Großvater war ein bekannter Sänger, sein Vater ebenfalls. Der hatte gleichzeitig noch das Amt des Hofkapellmeisters bei Kurfürst Maximilian in Bonn. Also einer, der die gesamte Musik am Hofe unter sich hatte. Und dieser Vater, der natürlich auch sehr musikalisch war, der hat sofort erkannt, dass Ludwig sein Söhnlein also von überragender Qualität ist, von überragendem Talent ist. Und er hat ihn, ich sag mal, unter seine musikalischen Fittiche genommen und hat ihn mit ziemlich drastischen Mitteln unterwiesen. Also es soll wohl häufiger zu Prügelszenen gekommen sein. Ich habe dann so daran, als ich das gelesen habe, so gedacht, ja, es gibt heute auch so Eltern, die ihre Kinder zum Fußballspieler prügeln oder zum Schwimmer oder zum Musiker oder was auch immer, wo einfach so nach dem Motto, da muss jetzt was draus werden, anstatt die Kinder in Ruhe zu lassen und sie sich selbst entwickeln zu lassen. Das war bei ihm jedenfalls nicht der Fall. Er hat mit 7 Jahren schon sein erstes Konzert gegeben und es gibt eben Berichte darüber, dass jeder, der an diesem Konzert teilgenommen hat als Zuhörer, wusste, dass er einem Jahrhunderttalent gelauscht hat, weil der muss derartig virtuos Klavier gespielt haben, dass man wirklich gedacht hat, das kann eigentlich einer gar nicht machen. Und daraus entwickelt sich das Zweite. Beethoven ist der erste Komponist, der nicht für ein Publikum geschrieben hat.
Aha.
Dem war das völlig wurscht, ob du das verstehst oder nicht, was er da macht. Es war ihm auch völlig egal, ob das irgendeiner spielen konnte. Solange er das spielen konnte, war es gut. Und er konnte das spielen, aber wenn du heute einen guten Pianisten fragst, Beethovens Klaviersonaten oder Klavierstücke, sagt er, extrem schwierig. Also das ist wirklich eine richtige Herausforderung. Und
wovon hat er denn dann gelebt, wenn es ihm egal war, wie es ankam?
Ja, er hatte nicht viel Geld, das muss man sagen. Er ist relativ arm gestorben, er war relativ genügsam, aber natürlich hatte er Einkommen, also er war nicht arm oder sowas, aber er hat nicht darauf geachtet, dass die Musik, die er schreibt, ich sag mal 10.000 Leute in einen Konzertsaal holt oder sowas, sondern er hat so für sich geschrieben und hat gedacht, das ist gut so und hatte dann, während er lebte, im Grunde genommen keine großen Erfolge. Also es war nicht so, dass er schon zu Lebzeiten reüssiert ist, sondern das kam erst sehr viel später. Und das liegt eben daran, dass erst später auch die Leute erkannt haben, dass sich auf dieser Beethoven-Musik dann alles weitere aufbaute. Also viele, sozusagen, die nach ihm waren, mussten sich erst einmal an Beethoven abarbeiten, in Anführungsstrichen, um selbst, auch gut und toll zu werden und eben Musik zu schreiben, die auch tatsächlich Weltrang bekommen hat. Also insofern war Beethoven tatsächlich mit einem Alleinstellungsmerkmal ausgezeichnet, nämlich dass er sozusagen für sich selber so dahin geprötzelt hat und diese Musik geschrieben hat und damit dann zufrieden war, wenn er eben selbst das alles so hinschreiben konnte und spielen konnte. Und das Dritte ist, und das muss man wirklich wissen, dieser Mann ist seit seinem 20. Lebensjahr Schritt für Schritt für Schritt taub geworden. Seit seinem 20. Lebensjahr. Man weiß nicht so genau, was er hatte. Also es gibt so die wahrscheinlichste Erklärung ist, dass er es tatsächlich an den Ohren hatte.
Mhm. Dass er also, wie es so ist, wenn man taub wird, ne?
Ja, aber das klingt jetzt ein bisschen bescheuert, aber das ist einfach, es gibt so 2, 3 Ohrenkrankheiten, die man eben haben könnte, aber möglicherweise war ja Diabetes beziehungsweise war zuckerkrank und hat dann sozusagen als Konsequenz, weil man das nicht richtig behandelt hat oder behandeln konnte, das weiß ich gar nicht, eben diese beiden Schwierigkeiten bekommen, einerseits nichts zu hören und andererseits zunehmend auch nichts zu sehen. Und das Phänomen an diesem Mann, jedenfalls für mich, für einen Musikwissenschaftler ist das gar nicht so ein Phänomen, ist es immer gewesen, dass ich mir vorgestellt habe, sag mal, der hört nichts und schreibt solche Symphonien? Wie geht das?
Na, der hat es ja irgendwann schon mal gehört. Also das heißt, er wird es sich ja vorgestellt haben können.
Ja, er wusste, aber kannst du dir vorstellen, dass man sich das vorstellen kann? Da sind 50 unterschiedliche Instrumente am Start und ein Chor. So, und die müssen alle miteinander harmonieren. Er hat das nie Kontroll hören können. Nie. Ja. Er hat nicht einen einzigen Ton gehört, in der Realität gespielt.
Vielleicht hat er einen Lektor gehabt, von dem keiner weiß.
Nein, hat er nicht. Er hat das aufgeschrieben, hat es jemandem in die Hand gedrückt und sagt, spielen. Und dann haben die das gespielt und er hat es dirigiert, ohne es zu hören. Die Uraufführung hat er selber auch dirigiert, in Anführungsstrichen.
Ohne es gab einen weiteren.
Der stand neben ihm und der hat auch dirigiert. Also das Orchester hat sich vermutlich auf den anderen mehr konzentriert als auf Beethoven. Er musste im Übrigen, als dann der Applaus kam, auf die Schulter geklopft bekommen, damit er sich umdreht und sagt, vielen Dank. Also der war tatsächlich wirklich taub und hat eben überhaupt nichts gehört. Und das finde ich als Laie extrem erstaunlich. Das ist völlig irre. Und dann eben noch, dass du halt auch nicht mehr so richtig gut sehen kannst, als weitere Folge dieser Krankheiten, die er da hatte. Also das ist schon heftig gewesen. Insofern hat dieser Mann eben einfach ein Talent gehabt, das es wirklich so oft nicht vorkommt. Und deswegen ist es halt für mich ein Weltkomponist. Aber man muss tatsächlich auch sagen, er ist wirklich nicht der Einzige. Also die Frage, ob er zu den ersten 3, 4 Komponisten der Welt gehört, ist sicherlich mit Ja zu beantworten. Aber wir können wirklich froh sein, oder weiß nicht, froh sein ist vielleicht falsch, aber jedenfalls ist es einfach so, dass eben auch viele andere deutsche Komponisten tatsächlich sehr, sehr wichtig und sehr, sehr berühmt sind. Und ich will einfach mal auf 2, 3 hinweisen, nämlich Johann Sebastian Bach, der vor ihm gelebt hat. Also die Bach ist 20 Jahre vor Beethovens Geburt gestorben, 1750. Und dieser Bach war ein extremer Cembalo-Virtuose, der die, ich sag mal, musikgeschichtliche Bedeutung sicherlich genauso hat wie Beethoven. Er war der bedeutendste Komponist der Barockzeit. Mhm. Also die, ich sag mal, kulturgeschichtliche Epoche zum Absolutismus, also zu diesen großen, hochherrschaftlichen, schlossartigen Anwesen, die sich der französische König gebaut hat in Versailles, die aber auch überall woanders nachgebaut wurden. Und dazu eben gab es diese Musik, das kann man sich auch noch so ein bisschen vorstellen. Cembalo, das klingt auch so, als wenn es zum Barock oder zum Absolutismus gehört. Es sind viele Leute dabei, die sagen, das war der bedeutendste Komponist, weil er so entsetzlich viele Musiker nach ihm geprägt hat. Also seine Musikidee sozusagen hat sich über ihn und über seine Musik weiterentwickelt, zum Beispiel über Händel, der war Zeitgenosse von Bach, spielte am Hof des englischen Königs und der hat dieses berühmte Halleluja, Halleluja geschrieben, also dieser schmetternde Chor. Und das Gleiche gilt natürlich auch für jemanden, der nach Beethoven gelebt hat, nämlich Johannes Brahms, der 1883 bis 97.
Was kennt man denn von Brahms, außer ein Sketch von Loriot?
Ja, der gehört zu den klassischen
deutschen. Also Bach ist kennt man
und natürlich,
so
ja. Das ist vielleicht nicht so, dass der so einen Gassenhauer, sage ich mal, geschrieben hat, wie einer, der noch fehlt, der kommt jetzt gleich. Aber er war eben, wenn du die Musik hörst, merkt man schon, dass das tatsächlich auch sehr Beethoven-mäßig ist. Also das ist schon so, dass man sagt, da sind Spuren zu sehen und zu hören, vor allem, die man eben darauf zurückführen kann. Und insofern, ich meine, der ist 1833 geboren. Das heißt, der war 7 Jahre nach Beethovens Tod ist er geboren und hat dann gelebt bis zu kurz vor dem Ende des 19. Jahrhunderts. Also er gilt eben auch als einer der wirklich weltbekannten und großen deutschen klassischen Komponisten. Und dann muss man natürlich noch dazu sagen, in diese Riege gehört einer rein, den wir jetzt mal einfach eingemeinden. Der war nämlich Österreicher, genauer gesagt Salzburger. Und das ist Mozart. Und Mozart ist teilweise oder auch Zeitgenosse Beethovens gewesen. Und insofern sind diese beiden, ich sag mal, außerordentlich berühmt und bedeutend. Und Haydn will ich noch erwähnen, Joseph Haydn. Mhm. Der war Hofmusiker, auch des Kaisers im Übrigen. Und der hat für ihn damals das Gedicht vertont, Gott erhalte Franz den Kaiser. Und das, was dabei herausgekommen ist, heute die Melodie der Nationalhymne der Deutschen.
Nochmal zurück zur Europahymne.
Ja.
Also die ist da, seit ich denken kann. Die ist seit fast 50 Jahren. Die ist halt schon immer die Europahymne. Wenn man nachliest, wie die zur Europahymne geworden ist, steht da einfach nur, der Europarat hat 1972 beschlossen, dass es die Hymne wird. Weißt du, was dem vorausgegangen ist? Welche Diskussion es gegeben hat? Irgendwie sowas?
Nee, das weiß ich nicht. Ich kann mir auch nur vorstellen, dass die da jetzt nicht musikwissenschaftlich drüber gesprochen haben. Die haben sich überlegt, wir brauchen einen europäischen Komponisten, wir brauchen eine Melodie, die weltweit berühmt und bekannt ist. Wir brauchen etwas, was eingängig ist für jeden und wo es möglichst keine Diskussionen drüber gibt. Also dass man Beethovens Musik scheiße findet, das mag es zwar geben, aber da wird man nicht ernsthaft drüber streiten können, über diese Musik. Und niemand wird wirklich behaupten können, dass das Müll ist. Also das wird keiner sagen. Insofern ist das eine Lösung sozusagen, die allen Leuten gefallen würde und deswegen werden die so entschieden haben. Aber genaueres tatsächlich weiß ich nicht.
Interessant ist auch, dass es der Rat war, ja, also nicht der Rat der Europäischen, also nicht der Ministerrat, sondern der Europarat, der eine viel größere Entität ist als die Europäische Union. Ja. Finde ich auch ganz interessant, dass die Europäische Union dann aber letztlich gesagt hat, okay, das ist schon da, das übernehmen wir.
Ja, aber es ist auch tatsächlich sowas Identitätsstiftendes, weil absolut, die natürlich nach etwas gesucht haben, wo können sich alle Europäer hinter wiederfinden und gibt es eine vergleichbare Musik? Die werden sicherlich sich viele Stücke angehört haben und gesagt haben, welche Teile davon kann man vielleicht zu einer Hymne machen und dann festgestellt haben, am besten eignet sich dieses, weil es eben bestimmte musikalische Voraussetzungen erfüllt. Es ist eingängig, es ist leicht nachzusingen, es ist eine schöne Melodie, die einem im Kopf bleibt. Also alles so, ich sag mal, Elemente, die du brauchst, um einen Charts-Hit zu landen.
Ja,
und das war damals ein Hit. also etwas später, nachdem er gestorben war und die Musik weiterlebte, war das ein Hit. Und man muss sich einfach vorstellen, es gab damals eben nicht, natürlich nicht Internet und so, ist ja Quatsch, aber es gab eben auch keine Popkultur in unserem Sinne, sondern es gab diese Musik. Und das war im Vergleich dann sozusagen zur heutigen Zeit die damalige Popmusik. Und das, was eben mit Mozart auch passiert ist, das war im Grunde genommen das Enfant terrible der Musik damals. Ja, und für die Leute war er ein Außenseiter und jemand, der durchgeknallt ist, der würde Drogen nehmen heute, der würde
vor allem keine Musik schreiben, weil er vor lauter Reizüberflutung wahrscheinlich überhaupt nichts auf die Reihe kriegen würde.
Ja, der wäre ja auch ein anderer Mensch, das muss man ja dazu sagen. Aber wenn er das eben könnte, dann würde er möglicherweise doch Musik schreiben, aber er würde eben auch völlig exzentrische Musik schreiben, in den Augen von uns. Wie das dann in 200 Jahren gesehen wird, das ist was völlig anderes.
Du meinst, aus Karl-Heinz Stockhausen kann noch was werden, ja?
Ja, also bei mir nicht, aber wer weiß es. Ja, natürlich.
Matthias Klar. von Hellfeld, vielen Dank.
Bitteschön.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 6. Mai 2019. Da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.
Ist nicht tot.